Ganz gleich, wo der Schmerz herkommt, ob der psychisch, sozial oder körperlich ist, er muss mal als solcher wahrgenommen und auch ernst genommen werden. Ich glaube, das Ernstnehmen der Patientinnen und Patienten ist einfach wichtig.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gut zu wissen. Ich heiße Renate Bergdolt und bin heute zu Gast in der Innsbrucker Uniklinik beim ärztlichen Leiter des Bereichs Schmerzmedizin, Andreas Schlager. Jeder von uns kennt es, wenn plötzlich irgendwo im Körper ein Schmerz auftritt, der einen nicht mehr klar denken lässt und unseren Alltag stark beeinflusst. Aber was ist, wenn dieser Schmerz nicht mehr weggeht? Wie das überhaupt passieren kann, welchen Einfluss Stress, Ernährung und Bewegung auf chronische Schmerzen haben können, warum wir nicht alle gleich auf Schmerzmittel reagieren und was man tun sollte, wenn man langanhaltende Schmerzen hat, erklärt mir der Experte gleich in einem spannenden Gespräch. Bevor wir aber starten, gibt es wie gewohnt 5 Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. 1,5 Millionen Österreicher leiden an chronischen Schmerzen. In jedem dritten Haushalt in Europa lebt ein Mensch, der unter Schmerzen leidet. Rückenleiden führen die internationale Schmerzstatistik an, gefolgt von Kopf-, Nacken-, Schulter- und Beinbeschwerden. Rund ein Viertel der Bevölkerung ab 15 Jahren in Österreich litt in den letzten 12 Monaten an chronischen Rückenschmerzen oder anderen Kreuzschmerzen. In Zahlen sind das 1,9 Millionen Menschen. Das ergab eine repräsentative Gesundheitsumfrage der Statistik Austria. Bei mehr als der Hälfte aller Menschen mit chronischen Schmerzen dauert es mehr als 2 Jahre, bis sie eine wirksame Schmerzbehandlung erhalten. Und nur ein Zehntel aller Patienten mit chronischen Schmerzen werden überhaupt einem Spezialisten vorgestellt. Langanhaltende Schmerzen führen auch zu einem enormen Schmerzmittelverbrauch. Schmerzmittel gehören damit zu den am meisten verordneten Medikamentengruppen. Was wir selbst tun können, um möglichst bis ins hohe Alter schmerzfrei zu leben, das erklärt mir jetzt mein heutiger Gesprächspartner.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute in der Klinik in Innsbruck zu Gast, und zwar in der Schmerzambulanz beim Herrn Dr. Andreas Schlager. Hallo, Herr Doktor.
Schönen guten Nachmittag.
Sie leiten die Schmerzambulanz hier in Innsbruck. Was sind denn die häufigsten Schmerzarten, die Ihnen so begegnen in Ihrem beruflichen Alltag?
Ja, generell haben wir am meisten Schmerzen Richtung Bewegungsapparat. Das macht auch international so ungefähr 60% der Schmerzpatientinnen aus. Kein Wunder, wir werden älter. Der Bewegungsapparat spielt nicht so mit, wie wir wollen. Es gibt mehr Sport, mehr Leistungssport und sonstige Dinge, macht natürlich am Bewegungsapparat vieles aus. Dann haben auch sehr viele Patientinnen mit Nervenschmerzen. Dann auch mittlerweile, eine Kollegin beschäftigt sich mit Bauchschmerzen, mit endokrinologischen, das heißt also mit Endometriose zum Beispiel. Das nimmt auch zu, zumindest die Zuweisungen nehmen zu bei uns. Und dann haben wir natürlich auch noch die Tumorschmerztherapie, die sich ja eigentlich eingependelt hat. Da ist jetzt kein großes Plus oder Minus zu verzeichnen, aber der Großteil ist vom Bewegungsapparat einfach zu sehen.
Sprich, wir sitzen mehr, wir sind bewegungsfauler, kann man das sagen?
Jein, also es macht sicherlich auch die Bewegungsfaulheit, wenn man so nennen darf, etwas aus. Also es gibt viele Couch-Potatoes. Auf der anderen Seite gibt es natürlich sehr viele, die sich übermäßig bewegen, die Extremsport betreiben. Nehmen wir zum Beispiel Skifahren her, es wird immer schneller. Dann gibt es natürlich viele Verletzungen. Manche glauben, sie müssen Marathons laufen bis ins hohe Alter. Natürlich dann die Kniegelenke, die Wirbelsäule spielt nicht mehr mit. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe tut zu wenig. Ja, die haben dann weniger Gelenkschmerzen, sondern mehr so muskuläre Schmerzen in dieser Richtung. Und ja, es pendelt sich so ein bisschen so 50-50 ein in etwa. Und dann natürlich klarerweise, wie schon erwähnt, das Altern. Unsere Wirbelsäule und unsere Gelenke sind wahrscheinlich dafür ausgelegt, dass wir 50 werden, 280 bis 100. Und es gibt dementsprechende Abnutzungen. Und klar, der alte Patient, die alte Patientin möchte auch Lebensqualität haben. Also kommen sie auch zur Schmerztherapie.
Wie entsteht eigentlich ein chronischer Schmerz? Wie lange dauert das und wie entsteht das?
Chronische Schmerzen entstehen genauso wie akute Schmerzen durch irgendein akutes Geschehen und dauern länger an. von der Definition ist es so, wenn Schmerzen, die akut sind, über 3 Monate andauern, das ist die Definition der Internationalen Schmerzgesellschaft, also jeder Schmerz, der länger als 3 Monate andauert, ist als chronischer Schmerz zu bezeichnen. Gefällt mir nicht die Definition, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, als eigener Ding. Mir ist es immer so, dass es einen langanhaltenden Schmerz gibt, der entweder adaptiv ist, das heißt angepasst. Wenn ich eine Arthrose am Kniegelenk habe, dann wird die Arthrose nicht mehr weggehen. Die ist da. Ich werde Zeit meines Lebens Schmerzen haben. Und da gibt es aber Schmerzpatientinnen, die sind schmerzkrank. Das heißt, ein chronischer, langanhaltender Schmerz, der nicht angepasst ist. Und das war dann wirklich die Schmerzkrankheit. Das müsste man ein bisschen differenzieren.
Schmerzen per se sind ja eigentlich ein gutes Signal des Körpers oder weist mich auf etwas hin, was nicht passt. Aber es sollte ja irgendwann der Zustand wieder eintreten, der Körper hat es repariert. Trotzdem geht der Schmerz nicht weg. Warum passiert sowas? Weiß man das?
Weil die Schmerztherapie auf der einen Seite zu spät durchgeführt wird, weil es auch Erkrankungen gibt, bei denen der Schmerz nicht von selbst wieder weggeht. Nehmen wir zum Beispiel diese Post-Zoster-Neuralgie, die nach der Gürtelrose auftritt bei vielen Patientinnen und Patienten. Da kann ich auch nichts dagegen tun. Ich muss warten, bis sich das selbst erholt. Das kann aber über Jahre gehen. Das ist nicht abschätzbar. Und dann gibt es natürlich Patientinnen und Patienten, die viel zu spät zur Therapie kommen, die nichts tun, die Falsches tun. Und es ist dann wirklich so, dass beim chronischen Schmerz sich vieles von der körperlichen Seite verändert, auch vom Nervensystem. Und klarerweise auch von der Psyche. Wir sprechen vom sogenannten biopsychosozialen Schmerzmodell. Das heißt biologische Veränderungen im Körper, Veränderungen auf der Psyche, vielleicht schon vorbestehende psychische Erkrankungen, die das Ganze noch unterstützen. Soziale Isolation, Arbeitsplatzunzufriedenheit, Arbeitsplatzverlust durch den Schmerz. Und das Ganze läuft dann in einem Teufelskreis vor sich hin und treibt dann den Schmerz weiter fort.
Also es ist eine Spirale nach unten.
Ja, in dem Fall auf jeden Fall. Und die gehört durchbrochen. Das ist ganz wichtig. So bald und frühzeitig als möglich, eben durch gute Schmerztherapie. Das heißt aber nicht nur Medikamente nehmen, sondern auch aktives Verhalten der Patientinnen und Patienten, Physiotherapie, sonstige therapeutische Maßnahmen, auch eben die psychologische Unterstützung wirklich auch annehmen und wahrnehmen. Viele haben da ein Problem damit. Ich habe einen körperlichen Schmerz. Warum muss ich jetzt zum Psychologen, zum Psychiater? Ist aber aufgrund dieses Schmerzmodells ganz, ganz notwendig. Und manchmal braucht man auch soziale Unterstützung, entweder vielleicht sogar finanzielle Unterstützung, wenn es mit Arbeitslosigkeit einhergeht, aber auch Arbeitsplatzunzufriedenheit, Arbeitsplatzveränderungen etc. Also man braucht wirklich ein multimodales Therapiekonzept.
Das hört man aber gerne von Schmerzpatienten, dass sie dann sagen, die Ärzte nehmen mich nicht ernst, es wird auf meine Psyche geschoben. Wie erklärt man den Patienten dann, dass die Psyche mitspielt?
Ja, ich erkläre es immer genauso, wie ich es jetzt auch erklärt habe, dass es eben ein körperliches, psychisch-seelisches und eben ein soziales Problem ist. Und die meisten Patienten verstehen es dann schon. Was ganz wichtig ist, ganz gleich, wo der Schmerz herkommt, ob der psychisch, sozial oder körperlich ist, er muss mal als solcher wahrgenommen und auch ernst genommen werden. Ich glaube, das Ernstnehmen der Patientinnen und Patienten ist einfach wichtig. Und es gibt eben durchaus Schmerzen, die rein vom Körper kommen und die Psyche dann belasten. Das haben sehr viele. Ganz klar, ich kann nicht mehr meine sozialen Aktivitäten machen. Ich gehe mit Schmerzen ins Bett und wache mit Schmerzen auf. Das belastet die Psyche. Das heißt also, wenn chronische Schmerzen da sind, brauche ich auch bei einem rein körperlichen Problem eine psychologische Unterstützung. Auch um zu lernen, wie ich mit dem Schmerz dann später umgehe. Viele Schmerzen sind nicht heilbar. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es auch psychologisch ausgelöste Schmerzen oder psychisch ausgelöste Schmerzen. Die Patienten spüren einen körperlichen Schmerz. Die Ursache liegt aber in der psychosomatischen Bereich. Und da liegt die Haupttherapie dann eben auf der psychologischen Schiene oder psychiatrischen Schiene. Und ich sage teilweise auch, wenn es wirklich Arbeitsplatzunzufriedenheit oder ähnliches oder Belastungen, die von außen kommen, die dann natürlich auch wieder die Psyche belasten und sekundär oder tertiär dann wiederum den Körper zu Schmerz führen.
Sind denn Phantomschmerzen solche psychologischen Schmerzen?
Nein, sind sie nicht. Beim Phantomschmerz ist es so, dass man weiß es nicht hundertprozentig, aber es gibt gewisse Annahmen. Es gibt mehr. Erstens gibt es beim Phantomschmerz Unterschiede, was ist wirklich Schmerz und was ist nur Phantomgefühl. Also man spricht eigentlich sehr ungern vom Phantomschmerz, sondern einfach von Phantomsensationen, weil hier entweder Schmerz auftritt oder Veränderungen am Bein zum Beispiel, das amputiert worden ist, verspürt werden. Man spürt das Bein sogar noch. Man spürt komische Bewegungen, die komplett unreal sind. Das ist eine Geschichte. Das lässt sich sehr gut mit auch psychologischer Therapie, mit einer Spiegeltherapie, da werde ich später gleich nochmal ein bisschen was dazu sagen, zum Beispiel behandeln. Und da gibt es den wirklichen Schmerz, das heißt einschießenden Schmerz, elektrisierenden, also typische Nervenschmerzen. Und die können jetzt entstehen dadurch, dass dort eine narbige Veränderung ist, wo die Amputation stattgefunden hat. Da kann es auch sein, dass ein sogenanntes Neuron dort wächst. Das ist ähnlich wie bei einem Baum, dem man einen Ast abschneidet. Der Ast fängt wieder zu wachsen an, kommt aber nicht raus. Es bildet so einen Knubbel mehr oder weniger, der dann im Gewebe feststeckt und dort schmerzhaft ist. Das sind so richtige kugelförmige Gebilde. Wenn man da aufdrückt, tut's weh. Das wäre jetzt vor allem mit Prothesenträgern etc., die dann, wenn sie die Prothese anziehen, Schmerzen verspüren. Oder eben auch spontane Schmerzen sind da durchaus möglich. Und dann gibt's den anderen Phantomschmerz, der sich zentral im Hirn abspielt, in den Arealen, weil, das ist jetzt ein bisschen komplex zum Erklären, aber diese Nerven, die vom Rückenmark rausgehen, praktisch bis in die Zehen hinunter, die schauen aus wie nur so eine Kabellitze. Man kennt es von alten Fernsehkabel zum Beispiel. Da sind ganz, ganz viele feine Kabel drinnen und die gehen praktisch wirklich vom Rückenmark hinunter bis in die Zehe. Wenn ich das jetzt durchtrenne, dann bleibt auch das Kabel, das bis zur Zehe runtergeht, noch vorhanden. Aber es kriegt keinen Input mehr. Das heißt, es geht nichts mehr zum Gehirn hinauf. Und dann weiß man mittlerweile aus MRT-Untersuchungen, also kernspintomografischen Untersuchungen, dass Hirnareale mehr oder weniger schrumpfen. Nämlich die, die dann für die Versorgung dieses Beins zuständig sind. Und das verursacht wiederum den Schmerz über andere Areale, die zum Beispiel überaktiv werden. Man weiß es zum Beispiel bei Oberarmamputationen, dass irgendein Bezug auf der Lippe zum Beispiel, dass die Leute beim Zähneputzen, beim Rasieren Phantomschmerzen ausgelöst kriegen in den Arm hinaus. Und das ist etwas, was man mit der sogenannten Spiegeltherapie gut behandeln kann. Gott sei Dank lässt sich unser Hirn ein bisschen vorführen auch und ist nicht immer so gescheit, wie es sein soll. Sprich, man stellt einen Spiegel hin und macht mit der gesunden Hand oder mit dem gesunden Bein Übungen und schaut in den Spiegel. Und unsere Wahrnehmung nimmt wahr, dass die andere Seite, die eigentlich amputiert ist, die ja gar nicht da ist, diese Übungen macht. Und man kriegt hier dann wieder eine vermehrte Hirnfunktion und deswegen kann man die Schmerzen gut behandeln. Wichtig ist immer, nicht warten, bis die Phantomschmerzen kommen, sondern so bald als möglich diese Übungen machen.
Und was ist dann ein Schmerzgedächtnis?
Da wird es dann noch ein bisschen komplexer. Eigentlich ein Übersetzungsfehler, wenn man es mal so sieht. Das geht mit dem Gedächtnis hat damit was zu tun, dass wir etwas lernen, ja. Und der Körper lernt den Schmerz als solches. Und die meisten verstehen beim Schmerzgedächtnis immer etwas von der Psyche her. Das kann man dann auch löschen, so wie man eine Festplatte löscht. Das funktioniert aber nicht. Wenn wir lernen, dann spielt sich im Körper ganz, ganz viel, vor allem im zentralen Nervensystem ab. Das heißt, es kommt zu größerer Hirnmasse, es werden Zellen wachsen, es werden Verbindungen von einer Zelle zur anderen entstehen, es werden Überleitungsstoffe, so Botenstoffe, die von einer Zelle zur anderen gehen, mehr werden, es werden die Anbindungsstellen, also diese Rezeptoren vermehrt werden. Und das passiert leider Gottes auch beim Schmerz. Das heißt, der Körper fügt sich mehr oder weniger dem Schmerz und man spricht von sogenannter Neuroplastizität im Fachjargon. Das heißt, es ändert sich wirklich die Zellstruktur. Die Zelloberflächen ändern sich, die Rezeptoren ändern sich, es werden mehr Botenstoffe ausgeschüttet. Und das ist etwas, was man in der Anfangsphase mitunter noch relativ gut behandeln kann. Und deswegen ist es immer wichtig, sobald als möglich die Schmerztherapie anzufangen. Und je später es wird, desto schwieriger wird es, weil sich wirklich die Zellstruktur ändert. Das heißt, die Nervenzellen ändern sich und die wieder rückgängig zu machen, ist ein ganz schwieriges Unterfangen.
Aber kann man es irgendwie rückgängig machen?
Wenn es nicht sehr, sehr fortgeschritten ist, ja. Bei manchen Patientinnen und Patienten funktioniert es eben nicht mehr. Und deswegen sind chronische Schmerzen, also wenn jemand behauptet, wir können jede Patientin, jeden Patienten schmerzfrei machen, ist es leider gelogen. Das schaffen wir nicht mehr. Wir können Schmerzen unterdrücken, zwar manchmal mit Opiaten etc., aber wir kriegen sie nicht mehr Schmerz.
Wie macht man sich als Arzt eigentlich auf die Suche nach Schmerzen? Es gibt ja viele Schmerzen, die kann man gar nicht nachweisen, oder?
Wirklich nachweisen kann man es nicht. Also wenn ich mich jetzt am Boden wälze vor Ihnen und ich gaukle Ihnen Schmerzen vor im Knie, im Ellbogen, dann können Sie es glauben oder nicht. Sie werden es nicht sehen. Das sehen wir auch nicht. Wir können Schmerz auch nicht wirklich messen. Was wir können, ist elektrophysiologisch. Es gibt so spezielle Schmerzsymptomatiken, die man mit der sogenannten quantitativ-sensorischen Testung machen kann. Da gibt es ein eigenes Testverfahren neurologisch, wo aber Zellen untergehen müssen. Dann können wir das eventuell nachweisen. Ansonsten ist ganz, ganz viel eben Anamneseerhebung. Das heißt Fragen, Fragen, Fragen. Deswegen gibt es auch Fragebögen. Viele Patientinnen und Patienten mögen das nicht. Warum einen Fragebogen ausfüllen? Ich habe Schmerzen. Das ist aber für uns ein ganz wichtiges Tool. Das ist international so üblich. Und dann gibt es eben die klinische Untersuchung dazu. Wie kann ich Schmerzen auslösen? Gibt es gewisse Punkte, gewisse Bewegungen, Berührungen, die Schmerzen verursachen? Also man muss sich hier wirklich herantasten. Aber die Möglichkeit herzugehen, ich mache jetzt ein Röntgenbild, ein CT-Bild oder ähnliches und ich weiß, der Patient, die Patientin hat Schmerzen, funktioniert leider nicht.
Es ist ja auch so, dass jeder Schmerzen unterschiedlich empfindet. Warum ist das eigentlich so?
Weil wir unterschiedliche Zellstrukturen haben. Wir kommen mit unterschiedlichen Körpern auf die Welt. Das heißt, der eine hat mehr Rezeptoren für den Schmerz, der andere hat weniger Rezeptoren für den Schmerz. Es gibt da schon einen Unterschied. Dann gibt es Unterschiede ganz klar von der Erziehung her. Wie gehe ich mit den Schmerzen um? Bin ich erzogen worden als der Indianer, kennt keinen Schmerz oder lässt den Schmerz raus? Das ist wichtig. Also das sind viele Erziehungsfaktoren. Dann gibt es natürlich auch wieder, das geht auch in dieses Biopsychosoziale hinein, negative Schmerzerfahrungen, die ich schon hatte. Sprich auch, da spielt ganz, ganz viel, wie gesagt, auch Missbrauch etc. eine große Rolle. Habe ich negative Erfahrungen, die mir Schmerzen verursacht haben, dann wird das irgendwann vielleicht wieder auftauchen. Und zwar mit einer viel höheren Schmerzintensität, als es eigentlich notwendig war. Oder der Schmerz geht dann auch nicht mehr von alleine weg. Ganz schwierig. Deswegen findet jeder, je nachdem auch im psychischen Zustand, in dem er sich befindet, es gibt Tage, da ist immer gut drauf und dann tut sich weh, sagt, lapidar, das macht nichts. Und dann ist man schlecht drauf, man ist vielleicht depressiv oder sonst irgendetwas und kriegt viel, viel mehr Schmerzen. Und dann gibt es natürlich auch Überträgerstoffe und Hemmstoffe im Körper. Wir haben eigene Opioide, das heißt, der Körper produziert für den Schmerz, wenn er Schmerz hat, selbst Opiate oder Serotonin, Noradrenalin, das sind auch Medikamente, die man auch in der Psychiatrie einsetzt, die dann auch schmerzlindernd wirken. Und da haben wir unterschiedliche Konzentrationen. Ja, der eine produziert mehr, der andere produziert weniger und deswegen ist hier ein Unterschied.
Weil Sie gerade die Medikamente ansprechen, das ist ja auch so ein Punkt, auf die reagiert ja auch nicht jeder gleich. Und es gibt Menschen, die reagieren oder bei denen wirken Schmerzmedikamente dann kaum bis gar nicht.
Ja, das hängt von vielen Faktoren ab. Auf der einen Seite kann es sein, dass Medikamente vom Wirkstoff her nicht dementsprechend reagieren. Da gibt es auch mittlerweile Untersuchungen mit pharmakodynamischen Untersuchungen und so weiter. Wie wirken Medikamente beim Patienten unterschiedlich? Hängt auch teilweise vom Geschlecht ab. Auch hormonelle Unterschiede gibt es da, was besser oder was schlechter reagiert. Da gibt es auch ganz, ganz viel zu erforschen. Männlich-weibliche Unterschiede eben. Dann haben wir natürlich auch Unterschiede von der Resorption. Das heißt, wie nehme ich Medikamente überhaupt auf? Spielt mein Magen, mein Darmtrakt so mit, dass das so funktioniert? Wie schnell baut die Leber das Medikament ab? Gibt es andere Medikamente, die vielleicht die Wirkung etwas unterdrücken oder aufheben oder das Medikament schneller abbauen? Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Die muss man eigentlich immer wieder beachten. Manchmal wird es schwierig und Dinge sind auch manchmal nicht erklärbar. Wir wissen zum Beispiel auch nicht sicher, warum zum Beispiel jetzt Diclofenac bei manchen Patientinnen besser wird wie das Naproxen oder wie das Ibuprofen. Und der andere sagt, nö, das wirkt bei mir viel besser. Und der andere sagt, nein, das ist besser bei mir. Da muss man es einfach ausprobieren und je nachdem, was beim Patienten besser wirkt, dann auch verwenden. Deswegen ist die Befragung, die Anamneseerhebung, jeder hat irgendwann schon Schmerzmittel gehabt, was hat bei ihnen besser gewirkt, das oder das. Dann sagt die, nein, das wirkt nicht, das geht besser. Ja, dann wird man das richtige Medikament finden.
Weil Sie es angesprochen haben, es gibt ja Schmerzpatienten, die leiden ihr Leben lang unter Schmerzen. Das nehme ich an, versucht man eben auch mit Schmerzmitteln dann zumindest zu unterdrücken. Wie sicher ist denn so eine langjährige Schmerzmitteltherapie?
Es gibt Präparate, die sind sicher. Es gibt Präparate, die sind eher belastender für den Körper. Zum Beispiel diese ganzen entzündungshemmenden Präparate sind nicht optimal auf Dauer, weil sie Magen-Darmtraktstörungen machen können, auf der Niere Störungen machen können, im Endeffekt auch Schlaganfall und Herzinfarktrisiko erhöhen können. Auch das so harmlose Paracetamol, dieses Ding wird immer wieder verwendet, weil es auch in der Kinderschmerztherapie gerne gesehen wird, auch bei Schwangeren gegeben werden, kann bei langer Einwirkung und bei hoher Dosierung auch mal Leberschäden machen. Also sicher ist hier praktisch kein Präparat. Man muss auch immer wieder schauen, dass man das richtige Präparat auswählt und eine jahrelange Schmerztherapie wird meistens mit Opioiden durchgeführt. Die sind prinzipiell in Anführungszeichen sicherer, was irgendwelche Organstörungen betrifft. Also wenn man das wirklich braucht, kann man da relativ sicher sein. Allerdings machen die dann abhängig, die machen süchtig und das ist auch etwas, was man nicht will. Und da hat es so ein bisschen einen Unterschied in der Denke gegeben in den letzten 20 Jahren. Früher hat man immer gemeint, ja, Schmerzmittel ist das um und auf, wir können die Patienten gut schmerztherapieren. Es gab ja so ganze Aktionen, Schmerz muss nicht sein, in Deutschland sogar das schmerzfreie Krankenhaus und so weiter. Mittlerweile ist man draufgekommen, dass das nicht immer so super funktioniert, weil die meisten Patientinnen und Patienten das immer dann auf der medikamentösen Seite auch so sehen. Und man geht jetzt eigentlich mehr in diese Richtung, dass man sagt, okay, Schmerz ist da, ja, wir behandeln ihn, wir versuchen so gut wie möglich zu unterdrücken. Was anderes ist es ja nicht, was wir mit den Medikamenten machen. Aber die Patientinnen und Patienten müssen aktiv etwas dazu tun, sprich bei Bewegungsapparate Schmerz Physiotherapie, Heilgymnastik etc. oder eben die psychologische Unterstützung, die ganz wichtig ist, damit wir den Patientinnen und Patienten auch die Möglichkeit geben, mit Coping-Strategien entsprechend auch mit dem Schmerz umzugehen, das heißt mit dem Schmerz auch leben können und zwar gut leben können. Und da hilft es ganz, ganz viel in dieser Richtung, wenn man hier über die Psyche, immer dieses biopsychosoziale Schmerzmodell etwas macht und nicht hergeht, Medikamente gibt und gibt und gibt und die Dosis immer noch mehr steigert und eigentlich hat man keinen wirklich positiven Effekt dadurch. Also eine Langzeittherapie mit Medikamenten ist bei manchen Patienten klar notwendig, wird nicht immer ohne dem gehen, aber die Richtung, dass man das nur mehr auf dieser Ebene macht, ist Gott sei Dank vorbei und man hat da einen deutlichen Paradigmenwechsel jetzt mittlerweile.
Was hat sich denn noch in der Schmerztherapie verändert?
Nicht viel, leider Gottes. Es gibt kaum neue Medikamente leider in den letzten 10, 15 Jahren. Es gibt ein paar neue, die aber nicht wirkliche Heilsbringer sind oder nicht viel besser sind als andere. Im Moment haben wir gerade dieses ganze Thema mit den Cannabinoiden zum Beispiel, die ja so gehypt werden als das neue Superstandardmedikament, das besser ist als alles andere, das keine Nebenwirkungen macht und das immer hilft. Wenn man dann die Studiendaten ansieht, dann schaut das komplett anders aus. Also da gibt es einen riesen Lobbyismus dahinter, vielleicht bei manchen auch sicherlich auch finanzielle Vorteile, die sie dadurch haben. Aber die Studiendaten und die Empfehlungen der ganzen großen Gesellschaften sind eigentlich alle negativ. Also es gibt nicht wirklich gute Daten. Zum Beispiel früher war es immer so, Nervenschmerzen, wenn es nicht anders geht, ist ein Cannabinoid das beste Schmerzmittel überhaupt. Es ist 2025 wieder eine große internationale Publikation herausgekommen, die wirklich sämtliche Arbeiten durchgeschaut haben, was bei Nervenschmerzen hilft und was nicht. Die sind generell schwer zu behandeln, das weiß man. Aber Cannabinoide werden dort generell nicht empfohlen, weil einfach die Wirkung nicht ausreicht. Also das muss man sich immer wieder vor Augen halten, dass auch, wie gesagt, die super neuen Schmerzmittel, die immer wieder so massiv in den Vordergrund rücken, Pressemeldung dort, Pressemeldung da. Es hat jetzt eine Studie gegeben beim Rückenschmerz, das muss man ehrlicherweise sagen. Das ist aber ein Extrakt aus Cannabis, also nicht eine Monostruktur, sondern wirklich ein kompletter Extrakt, das beim Rückenschmerz jetzt ein bisschen eine Verbesserung erbracht hat. Da wird es noch Folgestudien geben, dann müssen wir warten, was da noch rauskommt. Kann sein, dass wenn ordentliche Daten da liegen, dass man die Meinung wieder ändert, aber im Moment sind die Empfehlungen eher dagegen.
Gibt es denn Erkenntnisse, was Stress, Ernährung betrifft? Hat das Auswirkungen auf Schmerzen?
Hat es sicher. Also bei der Ernährung ist es nicht ganz so gesichert. Natürlich, außer vom Verdauungstrakt entsprechende Schmerzen, das ist klar. Aber was viel ausmacht, sind natürlich Stresssituationen, jetzt gerade auf muskuläre Verspannungen. Gerade das Thema Faszien und so weiter kommt immer wieder mehr ins Rollen. Ganz klar, wenn ich Stresssituationen habe, wir wissen, dass vor allem der Rücken immer wieder ein Problem, der obere Rücken-Nackenbereich, wo man sich verspannt, die dann auch nicht weggehen, da tut's weh, man drückt drauf, es tut weh, die Verspannungen gehen dann bis in den Kopf hinauf, diese ganze Spannungskopfschmerzen oder auch von der Halswirbelsäule ausgelösten Kopfschmerzen, auch Migräne, weiß man, dass die über dieses Thema ausgelöst werden. Das macht sicherlich etwas aus. Also man wird jetzt durch den Stress jetzt keine Kniegelenkschmerzen oder ähnliches kriegen. Aber wie gesagt, gerade der Rücken ist bei Stresssituationen oder auch bei ganz, ganz viel Überarbeitung und Überlastung immer wieder ein Thema, das man nicht ganz vom Tisch wischen darf. Und natürlich auch Schlafstörungen, immer wieder ein Problem. Man schläft unruhiger, der Körper kommt nicht zur Entspannung. Der Sympathikotonus ist immer wieder erhöht. Wir wissen, dass das immer wieder zu Störungen in der Muskulatur, eben auch in diesem Faszienbereich führt, dass die verquellen. Es kommt dann wirklich zu Blockaden und das macht natürlich dann ganz, ganz viele Bewegungsapparate Schmerzen, die sich auch mit Medikamenten nicht gut behandeln lassen. Das muss man auch dazu sagen, weil viele glauben, okay, dann nehme ich ein Medikament und dann wird es wieder gut. Da ist wirklich aktives Training und aktives Zutun der Patientinnen und Patienten gefordert.
Ich wollte gerade sagen, als Allheilmittel wird ja gerne das Krafttraining bis ins hohe Alter angepriesen. Ist das tatsächlich so wichtig?
Nein. Also ich bin kein Fan von hohem Krafttraining. Natürlich, die Muskulatur wird im Alter geringer. Das wissen wir, wird abgebaut. Das ist ein ganz normaler physiologischer Weg praktisch, dass ab 30 mehr oder weniger die Muskulatur sukzessive weniger wird und mit fortschreitendem Alter wird es immer noch mehr. Und klar macht Krafttraining hier extrem viel aus, wenn man es richtig macht. Es nützt nur nichts, sich einen Sixpack anzutrainieren, mehr oder weniger im Alter, wenn man keine Stütze hat. Ich habe immer wieder Leute, die sind wirklich bodygebildet und haben aber keinerlei Stützfunktion auf der Wirbelsäule, vor allem im unteren Bereich. Sprich diese quere und schräge Bauchmuskulatur und die kleine Rückenmuskulatur, die so wichtig ist, um eine Stützfunktion der Wirbelsäule zu bringen, die wird nicht trainiert. Es wird nur der große Muskel, also alles mit Kraft und Gewicht bringt dort nichts. Und da müsste ein bisschen ein Umdenken her. Das sind Übungen, die kann man im Sitzen machen, die kann man beim Zähneputzen vor dem Spiegel machen. Wenn man einfach anlernt, die Muskulatur dort anzuspannen, einmal 20 Sekunden, 30 Sekunden anhalt, wieder loslassen. Da brauche ich kein Gewicht dazu, da brauche ich keine Übungen dazu. Viele Patientinnen und Patienten, gerade mit Rückenschmerzen, ja, ich mache E-Sit-Ups und dann kriege ich noch mehr Rückenschmerzen. No, na. Es ist eine Belastung für die Wirbelsäule. Das muss man in einem statischen Zustand machen. Das sind wirklich so isometrische Übungen, anspannen, loslassen, mit dem ich das gut trainieren kann. Und das sind so Sachen, die sollte man bis ins Alter machen. Da ist zum Beispiel Yoga eine gute Alternative. Das kann man wirklich bis ins hohe Alter machen. Man braucht keine Gewichte. Man bleibt beweglicher. Auch für die, wie wir gerade gesprochen haben, für die Faszientherapie eine gute Möglichkeit, weil hier langsam gedehnt wird, weil hier sowohl Kraft als auch also mit dem eigenen Körper Kraft ohne Gewichte gebrauchte, aber auch langsame Dehnungen da sind. Das heißt, ich habe eine gute Kombination von allem.
Weil Sie jetzt die Faszien angesprochen haben, ist das für euch ein spannendes Feld? Die waren ja vor ein paar Jahren noch gar nicht so gut erforscht. Mittlerweile ist, glaube ich, da ein Schritt weitergegangen.
Das ist sicher ein spannendes Feld. Wir beschäftigen uns jetzt als Schmerzarbeiten vielleicht weniger. Das ist ein Thema der physikalischen Medizin und Rehabilitation. Da gibt es Spezialistinnen dafür und auch die Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, die da viel machen in der Richtung. Das wird jetzt sehr häufig eben, wie wir schon erwähnt haben, durch den Sympathikus mit ausgelöst, durch Fehlbelastungen ausgelöst, durch zu wenig Bewegung ausgelöst und die verkleben dann irgendwo. Die Faszien sind einfach dafür da, dass die Muskulatur sich wirklich glatt bewegen kann im Körper, dass die aneinander vorbeirutschen, dass dort keine Verklebungen da sind, dass der Muskel auch Kraft hat. Das ist etwas, was ganz wichtig ist und das wird immer übersehen. Da geht es nicht um den Muskel, sondern um das, was außerhalb des Muskels um den Muskel herum oder zwischen den Muskeln läuft. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass man das nicht ganz übersieht. Und man merkt es halt einfach dann. Es tut dann weh. Es sind ganze Stränge, die verspannt sind. Man bringt es, wie gesagt, mit guter Physiotherapie, mit guten Dehnungsübungen. Angeblich hilft auch viel Flüssigkeitszufuhr. Man sagt immer, also die Faszien gehören geschmiert mit Flüssigkeit, damit die wirklich sich dehnen können, Ding wirklich auch wieder funktionieren. Aber das ist ein langwieriger Prozess. Das heißt, es geht nicht von heute auf morgen, wenn man diese Probleme hat. Und das ist auch etwas, was sich weiter fortsetzen muss. Wir haben halt leider eben, unsere Gesellschaft ist eine Konsumgesellschaft. Tu was, ich selber tue so wenig wie möglich. Das ist sicher der falsche Ansatz.
In vielen Bereichen in der Medizin wird mittlerweile auch die KI eingesetzt. Kann die in der Schmerztherapie auch irgendwas tun?
Da sind wir erst in den Anfangsphasen. Ob die wirklich viel tun kann, ist fraglich. Wir können natürlich mit der Diagnose sehr viel machen, wenn wir Fragebögen auswerten etc. Da macht es sicherlich einen riesengroßen Vorteil. Also mit der ganzen Anamneseerhebung. Die KI wird nie einen Schmerz messen können, weil dieses biopsychosoziale komplexe Konstrukt wird auch von der KI nicht erfasst werden können. Da ist jeder Mensch sicherlich deutlich besser, weil ich brauche Gefühl dafür. Und je empathischer ich den Patientinnen und Patienten gegenübertrete, desto mehr Informationen kriege ich, desto mehr werden sie sich öffnen, desto mehr kommt man auf eben psychische, soziale Probleme drauf. Ich glaube, die KI ist für eine körperliche Abklärung okay. Wir wissen, die können mittlerweile Röntgenbilder komplett gut interpretieren oder auch CT-Bilder, MRT-Bilder. Beim Schmerz ist es schon etwas, was etwas sehr Persönliches ist für den Patienten selbst und auch für die Ärztinnen und Ärzte. Und das ist ganz, ganz viel persönlicher Kontakt und ich glaube, das wird die KI nicht schaffen. Ich hoffe es.
Wieder ein Berufsbild, das bleibt. Zu guter Letzt würde mich noch interessieren, wie kann man denn selbst verhindern, dass sich ein Schmerz eben chronifiziert? Worauf soll man achten und ab wann sollte man zum Arzt gehen?
Das hängt jetzt ganz davon ab, wo die Ursache herkommt. Bei einer stärkeren Verletzung, so bald als möglich, keine Diskussion. Wenn es jetzt irgendwie so ist, dass man mal irgendwo verspürt, dass es irgendwo ein bisschen wehtut, das heißt auch von der Schmerzintensität abhängig, und ich weiß mir selber zu helfen, ist es okay. Wenn es aber so ist, dass ich etwas gegen den Schmerz tue aus der Hausapotheke und ich auch weiß, was ich tue, das ist ganz wichtig, weil viele Medikamente sind nicht dafür geeignet, dafür, dass es die Patienten einsetzen, dann wirklich so bald als möglich. Also ich werde jetzt nicht, weil ich einmal Kopfweh habe, am nächsten Tag sofort zum Arzt gehen müssen oder weil ich mal einen Hexenschuss habe oder Verspannungen am Rücken oder irgendwo, dann muss ich das nicht sofort erledigen. Das würde das Medizinsystem auch überfordern, weil das passiert tagtäglich, was weiß ich wie oft. Aber wenn das nicht wirklich nach einer Woche spätestens weggeht, ja, dann ist sicherlich sinnvoll, Ärztinnen und Ärzte aufzusuchen. Vor allem, wie gesagt, sich nicht aus der Hausapotheke und auch nicht aus der Apotheke des Nachbarns, der Eltern oder sonst irgendwo bedienen, weil die haben meistens Medikamente, die von Ärztinnen und Ärzten verschrieben worden sind, speziell für diese Patientin. Schmerzmittel sind potenziell durchaus gefährlich. Das nächste wäre natürlich wirklich, ja, sich aus der Komfortzone herauszubewegen und auch etwas zu tun. Prophylaxe ist etwas, was ganz wichtig ist, um gar keine Schmerzen zu kriegen. Wir haben gerade über die Herpes-Zoster-Neuralgie gesprochen, aber ganz kurz. Also man, mittlerweile gibt es eine Impfung, die eine gute Option ist, dass ich diese Zoster-Schmerzen nicht kriege. Ja? Und das ist natürlich etwas, wenn ich dem aus dem Weg gehen kann und wenn man solche Patienten sieht, wie die leiden unter diesen Schmerzen, das heißt, da kann ich auch was tun. Natürlich ist die Bewegungstherapie für den Rückenschmerz, wie schon erwähnt, dieses segmentale Rückentraining mit Bauchmuskeltraining, Beckenbodentraining. Das soll ich nicht erst anfangen, wenn es weh tut, sondern schon, wenn es geht, vielleicht mit 30 und nicht erst irgendwann, wenn ich 60 bin, da ist es zu spät. Und sonst halt irgendwie so gut wie möglich halt Bewegung machen. Fangt an mit Stiegen gehen. Man muss nicht immer alles mit dem Aufzug machen, vielleicht in der Arbeit zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad zu fahren und nicht mit dem Auto und schon gar nicht jetzt was Modernes mit den E-Scootern. Man bringt die Jugend praktisch von der Bewegung weg. Und wie gesagt, wir sind wirklich eine Konsumentengesellschaft worden, leider. Und immer nur warten, bis andere was tun, da wird es meistens zu spät sein. Und wie gesagt, was ganz wichtig ist eben auch, wir haben es gerade besprochen, auch Psychohygiene ist etwas, was wirklich wichtig ist. Und wenn es mir nicht gut geht und ich weiß, ich kriege durch das nicht gut geht, verstärkt Schmerzen, oder es wird sogar ausgelöst dadurch, dann nicht sagen, okay, das wird schon wieder weggehen oder ich mache irgendetwas, sondern wirklich Fachkräfte, sprich Fachärztin, Facharzt der Psychiatrie aufsuchen, klinische Psychologinnen und Psychologen aufsuchen und auf diesem Weg das tun. Man braucht sich nicht dafür genieren. Es sind ganz, ganz viele Patientinnen und Menschen, die unter psychischem Stress leiden. In Zeiten wie diesen, man braucht bloß in die Medien schauen, ich meine, wenn ich da keinen Stress kriege und da nicht irgendwie, wenn ich vielleicht schon dazu veranlagt bin, auch psychische Probleme, die sich vielleicht auch im Schmerz äußern, weil die Seele dann schreit und der Körper mehr oder weniger so das Signal dann weitergibt, ist natürlich auch ganz wichtig, dass ich diese Dinge in Anspruch nehme, so gut es geht und davor einfach keine Scheu habe.
Ich hoffe, wir werden keine Schmerzgesellschaft, wenn man das jetzt so hört. Vielen Dank, Herr Dr. Schlager, für Ihre Expertise.
Ich danke dir auch.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.